Menschen kommen wegen Menschen ins Büro, nicht wegen der Möbel. Ja, und das sind natürlich in allererster Linie die eigenen Kolleginnen und Kollegen, klar. Aber wenn da eben noch jemand dabei ist, der dir hilft, schon morgens ein Lächeln zu spüren und zu sehen und dann auch noch einen guten Kaffee zu kriegen und dir alles das abzunehmen, was dich vom guten Arbeiten abhält, dann ist das eine Sache, die geht nicht spurlos an dir vorbei. Rafa Gilgen, den du sicher hier auch schon hattest,
genau.
der hat das mal schön als begehbare Excel-Tabelle bezeichnet, wie die Büros gebaut worden sind. Ne? Weil es war am Ende eine Kostenminimierung. Der kleinste gemeinsame Nenner wurde gefunden und so sahen die halt auch aus. Und nochmal, ich bin sehr stark abhängig davon, dass mein Büro es bei mir mietet, aber ich liebe das Homeoffice als, ja, als Provokation für das alte, träge, fürchterlich unattraktive Büro, was wir da hatten. Niemand will dahin zurück. Das heißt, das neue Büro, das muss ich sehr, sehr viel abschauen von dem, was wir hier erleben.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann sind wir heute nicht im Audiosalon, sondern der Audiosalon ist zu Besuch. Und zwar bei den Design Offices, in einem der Design Offices in Frankfurt. Was ist Design Offices oder wofür stehen sie? Sie verstehen sich als Anbieter für Flex Offices, also für flexibel buchbare Büroflächen. Und jetzt denkt vielleicht der ein oder andere an Coworking. Und es ist ganz spannend. Ich habe mit meinem Gast, dem CEO von Design Offices, Joachim Kripp, im Vorfeld kurz abgesprochen, wie darf ich euch vorstellen? Und er sagte, nein, Coworking ist eigentlich nicht unbedingt der Begriff, den wir nutzen. Wir reden tatsächlich eher von flexiblen Büroflächen, die sich Unternehmen, aber auch einzelne Mitarbeitende mieten können. Und an der Stelle vielleicht ein besonderes Schlaglicht. Wir werden heute nämlich nicht nur darüber reden, wie die Büros der Zukunft idealerweise aussehen, wie Arbeitskonzepte gestaltet sein müssen, dass sie die Bedürfnisse von beiden Seiten treffen, nämlich nicht nur von den Mitarbeitenden, sondern auch von den Unternehmen. Wir schauen auch auf spannende Phänomene hin, nämlich was passiert denn eigentlich mit unseren Innenstädten? Wie spielt das miteinander zusammen? Sehr interessant, was Joachim da auch nochmal sagt. Er selbst kommt aus der Systemgastronomie, hat also noch einmal einen ganz anderen Blick auf die Zusammenhänge und versteht sich auch als Gastgeber in dem Umfeld von Arbeit. Und ich finde, das sind eine ganze Reihe von spannenden Aspekten. Also bleibt bis zum Ende dran. Ihr werdet merken, es ist ein sehr lebendiges Gespräch, ein sehr vielseitiges, facettenreiches Gespräch. Und man hört auch sehr deutlich, dass wir mitten im Geschehen sind. Es hupt, es tutet hier und da. Wir sind also in the heart of the big city von Frankfurt, mitten im Bankenviertel. Aber jetzt sage ich erstmal, hallo lieber Joachim. Schön, dass ich heute hier bei dir in den Design Office sein darf.
Herzlich willkommen, Jule. Ich freue mich sehr.
Ja, normal sage ich immer herzlich willkommen, aber in dem Fall ist es vollkommen richtig. Ich fühle mich sehr wohl hier schon mal. Vielen Dank für den netten Empfang. Und Joachim, auch wenn es draußen, wir sind ja vielleicht ein bisschen Transparenz zur Aufnahme, wir sind noch vor Weihnachten. Mhm. Wir sind noch vor dem kürzesten Tag des Jahres. Der 21. Dezember, ja, das weiß ich, weil ich nämlich am 22. Dezember Geburtstag habe.
Mhm. Notiert.
Wenn sich die Welt wieder langsam rumdreht. Ja. Also es ist fast schon am Dämmern und trotzdem die Frage aller Fragen bei Good Work, nämlich wie bist du in den Tag gestartet?
Der Tag war heute Morgen sehr früh und sehr dunkel und recht frisch, noch im Fränkischen. Wir kommen aus Nürnberg. Und ich musste rechtzeitig einen der doch gut frequentierten Züge erwischen. Deswegen war kein besinnlicher, kein besonders achtsamer Start in den Morgen. Du hast schon zu Recht darauf hingewiesen, kurz vor Weihnachten, die Zahl der Tage werden kürzer, aber auch die Arbeitstage länger. Wir haben viel zu tun im Augenblick noch. Mhm. Ich bin froh, jetzt hier zu sein. Es war ein etwas rauer Morgen, aber jetzt wird alles gut.
Mhm. Gibt es denn ab und zu mal auch so Morgende bei dir, wo du sagst, wow, die sind so schon, du hast das Stichwort schon gebracht, achtsam, oder sagst du, jeder Tag, wie er kommt? Also Stichwort Ritual, gibt es da sowas in deinem Leben, dass du sagst, da gibt es schon so eine gewisse ich sag mal, Joachim-Abfolge am Morgen.
Oh, die gibt es unbedingt. Ich bin bekannt dafür, nicht früh im Büro aufzutauchen, aber trotzdem sehr früh aufzuwachen. Also ich habe morgens schon so 2 bis 3 Stunden für mich. Und da ich viel im Hotel übernachte, dann auch wirklich für mich. Und ich mache da sowohl meine Lektüre, als auch mein Radio hören, als auch meine Frühgymnastik. Also ich bin ein recht langer Lulatsch, da muss man auf seine Rückenkräfte achten. Deswegen mache ich viel Gymnastik am Morgen.
Ja, sehr gut. Also so ein Stück weit ein achtsamer Start in den Tag. Du hast das Wörtchen Hotel schon erwähnt. Da kommen wir sicherlich auch nochmal vorbei, weil Hotels spielen eine wichtige Rolle in deinem auch beruflichen Leben. Da hast du eine ganze Weile verbracht, nicht nur als Gast, sondern als Gastgeber auch. Und Gastgeber bist du ja hier auch. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Also Design Offices, die meisten würde ich jetzt mal tippen. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen Design Offices, waren vielleicht sogar schon mal dort.
Ehrlich?
Ja, für den Fall, dass es nicht so ist, rahmen wir es nochmal. Flex Offices, wir haben ganz kurz uns abgestimmt, wie darf ich dich vorstellen? Und beim Wörtchen Coworking gab es einen ganz kleinen Zucker bei dir, Joachim. Warum? Erklär mal.
Unsere Branche tut sich in der Tat ein bisschen schwer, klarzumachen, was wir wirklich tun. Coworking hat ja als Image, glaube ich, im Kopf von jedem so einen langen Tisch, an dem Leute vor Laptops und oftmals auch unter Kopfhörern sitzen und vielleicht mal zwischendurch sich vernetzen, vor allem aber nebeneinander herarbeiten und nachher gibt's dann Bier aus dem Zapfhahn. Das ist bei uns nicht so. Wir sind tatsächlich stärker der Ort, an dem Teams ihre Heimat finden. Mhm. Also dieses Einzelne haben wir auch, wir mögen die auch. Es ist auch eine Bereicherung für jeden Standort. Aber unser Geschäft speist sich zu 3/4 aus Teams, die ihre eigenen Räume mieten und zwar flexibel. Mhm. Das heißt, die bleiben, solange sie wollen, im Schnitt weit über 2 Jahre. Aber das ist nie die Verpflichtung. Man kann auch nach 3 Monaten sein Projekt fertig geschafft haben und weiterziehen. Das ist völlig in Ordnung. Aber es ist meistens eben tatsächlich für Teams. Und das heißt, unsere Räume sind daraufhin ausgerichtet. Mhm. Und das andere Viertel ist dann Meetings und Veranstaltungen aller Größenordnungen, was uns natürlich richtig viel Spaß bringt. Denn da ist die Musik im Sinne von Action so richtig groß.
Und du hast das Stichwort genannt, Teams. Also was dürfen wir uns vorstellen? Sind das vor allen Dingen Corporates, die dann hier für Teams, für Einheiten Flächen anbieten? Oder sind das Startups? Oder ist das eine bunte Melange aus allem?
Sehr gute Frage. Tatsächlich sind wir stärker Corporate als nicht. Das heißt, wir adressieren unser Produkt und auch unsere Marktforschung, unsere Verbesserungszirkel konzentrieren wir auf große Firmen. Große Firma ist großer Mittelstand. Auch mal DAX und sehr viel international. Also zu uns kommen sehr viele, derzeit zum Beispiel aus China, immer schon aus Indien, Beratungen, Tech-Firmen, ne, die kommen alle, um den deutschen Markt zu erschließen, kommen sie dann bei uns direkt ins Arbeiten.
Ja gut, da haben wir, glaube ich, Fantasien. Also wenn Unternehmen irgendwo im Ausland ansässig sind und sagen, sie wollen trotzdem hier irgendwie eine Art von Dependance in Deutschland haben, macht das Sinn. Was ist mit deutschen Corporates? Also nutzen die Design Offices auch als, ich sag mal, Third Places, dritte Orte? Oder was ist so da wieder das Konzept dahinter? Wie muss man sich das vorstellen?
Der klassische Treiber sind Projekte. Also die klassische Situation ist ein Mittelständler aus dem Autozulieferersegment auf der Schwäbischen Alb, braucht eine große Digitalisierungs- oder Internationalisierungsoffensive und braucht dafür Leute, die er nicht hat. Die findet er nicht auf der Schwäbischen Alb. Da geht er nach München ins Werksviertel und mietet sich dort ein Loft, nennen wir das dann. Also das ist sein eigener abgegrenzter Bereich mit Meetingräumen, mit einer Pantry, also einer Küche, mit Aufenthaltsqualität, einer Terrasse. Und da bringt er sein Team rein, bis die dann halt fertig sind. Und das andere, was wir derzeit natürlich auch erleben, ist so ein bisschen Downscaling. Das heißt, es gibt schon recht viele, die ihre Dependancen aufgeben. Es fing im Bankengewerbe an, wo sehr viele Filialen geschlossen worden sind. Und das geht aber durchaus darüber hinaus. Und immer dann, wenn die sich sozusagen neu aufstellen und noch nicht genau wissen, wo sie am Ende stabil landen, gehen sie gerne in Flex-Spaces wie unsere.
Da war sicherlich die Pandemie auch nochmal ein Treiber dafür. Also war das wie, ich verwende oft das Wort, klingt ein bisschen martialisch, eine Abrisskante Corona, was das Thema betrifft? Oder würdest du sagen, eher so eine sanfte Übergang?
Oh nein, es war für uns rau und scharfkantig und ich glaube auch für die ganze Bürolandschaft ist das so. Es hat sich eigentlich alles verändert. Und zwar vor allen Dingen im Kern. Nämlich der Kern heißt, wozu brauchst du ein Büro? Hm. Die Frage ist früher nicht gestellt worden.
Nie.
Da stand die halt fest. Ja, war eh da. Und jetzt stehen wir da und sagen, wir wissen es gar nicht ganz genau. Wir beobachten natürlich viel, aber wir beobachten vor allen Dingen, dass viele unserer Entscheider, mit denen wir sprechen, sehr zweifeln. Die wissen einfach nicht genau, was richtig ist. Die wissen nicht, was sie ihren Mitarbeitenden zumuten können oder bieten wollen. Und die wissen nicht ganz genau, für wie lange, wo, wie groß und was soll das Büro eigentlich sein. Und natürlich ist jedem mittlerweile klar, dass das ganz, ganz klassische Büro, wir denken, glaube ich, alle an so lange Linoleumflure mit leicht verblichenen Türen.
Hinter Landratsamt.
Ja.
Behördenähnlich.
Ja, oder irgendwie The Office, ja, Comedies. Ja, ne? Genau. Am Ende ist die leicht gelb angelaufene Teeküche schon zu erahnen. Und hinter den Türen sitzen einzelne Leute und machen Videokonferenzen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Dafür braucht man kein Büro. Das ist ganz klar. Das heißt, dieses Thema Homeoffice hat vieles aufgebrochen. Ich finde auch, es hat vieles befreit. Also als Office-Vermieter bin ich nicht gegen Homeoffice. Ich sage nur, es schärft den Auftrag fürs Office. Das heißt, wir müssen jetzt schon echt argumentieren können, warum eine Präsenz im richtigen Büro einen Mehrwert stiftet. Und das geht nur über Kollaboration. Das geht nur über die Zusammenarbeit. Und da muss mehr entstehen, als man zu Hause kann. Meistens hat das mit Kreativität zu tun und mit Innovation.
Ich glaube auch, das ist so dieser Erklärungsansatz, das müssen die Unternehmen sich wirklich überlegen, was geht eben im Büro dort ganz besonders, vielleicht auch ausschließlich dort,
genau,
besser als im Homeoffice. Da kommen wir natürlich ganz bestimmt gleich noch vorbei. Ich würde gerne noch mal ein bisschen bleiben, dass wir uns, weil mir gefällt das ganz gut, du beschreibst das sehr bildlich. Wir müssen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer so ein Stück weit hier mal mit an die Hand nehmen. Die sind jetzt nicht bei unserem schönen Gespräch dabei. Wer sitzt hier so? Wir haben gelernt jetzt schon von dir, das sind Teams, das sind Corporates, aber auch vielleicht mal Startups. Kannst du das mal so einen prototypischen Nutzer von Design Offices beschreiben? So eine Persona? Oder ihr habt wahrscheinlich mit mehreren gearbeitet. Wen treffe ich hier?
Ja, wir haben in der Tat so vier große Gruppen, würde ich mal behaupten. Die einen sind wirklich die, die sagen, ich will hier inspiriert werden. Ich brauche einen Ort der Begegnung, ich brauche einen Ort der Anregung. Es sind oft kleinere Firmen, sind auch mal Startups tatsächlich, aber durchaus nicht nur. Die einfach sagen, zu Hause geht nicht, auf Dauer nicht. Ich brauche irgendwo den professionellen Kontext. Das sind Leute, die besonders anspringen auf die Community-Möglichkeiten, die wir bieten. Wir geben da aktive Impulse, wir laden ein, wir führen zusammen und es gibt bei uns einen hervorragenden Kaffee for free. So, das ist die eine Gruppe. Nicht unbedingt die Größe, es ist die traditionelle Gruppe. Es ist auch die, die aus dem New Work Erbe oder aus dem Dunstkreis sich vor allen Dingen rekrutiert. Da kommen wir durchaus auch her. Und was wir aber gesehen haben, ist, dass die stärkere Dynamik aus der Gruppe, die wirklich reinkommt und ein bisschen pragmatischer gepolt ist und sagt, ich brauche vor allen Dingen meine Arbeitsplattform. Und das sind vor allen Dingen jetzt mal ganz bildlich gesprochen die chinesischen Tech-Firmen. Sowohl Auto als auch TikTok und sowas in der Art. Wenn die zu uns kommen, dann haben die einen Auftrag, die haben eine Mission. Die wollen hier was schaffen und die wollen sich nicht aufhalten mit Facility Management. Ja, die wollen Gas geben. Denen ist das ganze Vernetzungsthema weniger wichtig, weil die tatsächlich sagen, wir sind uns selbst genug. Die wollen ihre Privatsphäre, aber eben mit perfektem Service drumherum und sich nicht ablenken lassen. Okay, fein. Das passt auch. Und das Dritte, was wir hier sehen, sind tatsächlich diejenigen, die sagen, mir geht es um die Expansion in die Fläche. Sprich, ich habe Niederlassungen überall in Deutschland und ich will mich nicht um alles kümmern. Ich will sozusagen am liebsten einen Vertrag für alles und ich sage euch ein halbes Jahr vorher, wo wir größer werden oder schließen. Und das macht natürlich viel Spaß, weil die sagen auch, mir geht es um Repräsentativität. Ich will hier zum Beispiel als Personalberater, da haben wir ein paar von, will hier auch Interviews führen.
Ah, okay.
Ja? Ich will auch Kunden empfangen. Na? Ich will vielleicht auch Beratungsgespräche führen. Okay. Und der letzte sind dann echt die, die ab und zu mal ein Problem haben. Sprich, denen fällt entweder eine Pandemie auf die Füße und dann kommen sie als Gesundheitsamt zu uns. Das hatten wir schon. Oder es gibt auch mal den einen oder anderen, der einfach nicht fertig geworden ist mit seiner Baustelle und sagt, ich brauche eine Zwischenlösung. Ja, und dann kommen da mal plötzlich 400 Festnetztelefone zu uns. Und da müssen wir die übers Wochenende einbauen, damit am nächsten Montag die große Firma dafür die Überbrückungszeit von einem halben Jahr produktiv sein kann. Das sind so die vier Gruppen, hochdivers. Das Schöne ist, was wir hier bauen, passt für alle. Und die treffen sich auch auf den Flächen und ich finde, die haben auch was voneinander.
Also wenn ich jetzt mit dir hier so durch die Räumlichkeiten durchgehen würde, würde ich das erkennen? Also sitzen die dann auch eher zusammen,
ja,
oder durchmischt sich das? Oder?
Du würdest das sehen daran, dass die, die zweite Gruppe, nämlich die, die echt was schaffen wollen, ja, die einfach hier reinkommen, um eine Mission zu erfüllen, die sind für sich. Die haben einen eigenen Flur, die haben einen eigenen Flügel des Hauses hier. Und die wollen auch nicht, dass da Leute rumlaufen. Da sind wir auch sehr stark drin. Also Coworking, wie gesagt, denkt immer alle, wir teilen alle alles. Wir haben vieles, was wir teilen. Wir können aber auch sehr privat sein. Und das ist für diese Firmen wichtig. Und da hast du viele von den Leuten, die einfach sagen, nee, ich will näher an dem Epizentrum sein. Das Epizentrum ist immer die Lobby, ist immer der Empfang, wo unsere Kolleginnen und Kollegen eben auch dafür da sind, aufmerksam zu sein und Stimmung zu verbreiten, aber vor allen Dingen Hilfe zu leisten, wo immer nötig. Da wollen dann die sein. Und da ist auch komischerweise natürlich der Barista. Und da merkt man schon sehr klar, wer welche Bedarfe vor allen Dingen priorisiert.
Jetzt gibt es ja noch eine Gruppe, die gehören jetzt nicht so in das Feld der Flex-Office-Nutzer, sondern Tagesgäste, also Menschen, die jetzt hier einen Workshop buchen. Ist das auch ein Geschäftsmodell, was ihr bedient? Also ist das ein wichtiges Geschäftsmodell oder ein kleines oder vielleicht auch gar keins?
Nee, substanziell für uns. Es ist ein Viertel des gesamten Umsatzes, machen wir mit Meetings. Jeder Größenordnung. Also von sowas, wie wir beide hier machen, in einem Raum, Fireside, was sehr gediegenes, sehr hochwertiges, sehr klassisches, aber hin zu 250 Mann mit Afterwork auf der Dachterrasse. Das machen wir alles und das machen wir super gerne, weil das für mein Team, wir haben 500 Leute bei Design Offices, ist das die Hauptarbeit, aber auch der Hauptspaß. Ja, mit echt richtig ranpacken. Da werden Wände geschoben, weil wir so viele mobile Wände haben, dass wir die Räume anpassen können an die Bedarfe. Dann werden natürlich die Tische und die Stühle, aber auch die Kaffeepausen und das Catering herrlich, machen wir super gerne und das bringt unsere Häuser auch jedes Mal auf ein anderes Energielevel, als ein normales Bürohaus jemals haben könnte. Bei uns ist ein bisschen mehr los.
Ich habe ja mal gesagt, ich schreibe irgendwann mein Buch, das heißt entweder Generation Workshop oder schöne Grüße aus der Workshop-Hölle, weil es nimmt ja wahnsinnig zu, da hat in den letzten Jahren zugenommen. Seht ihr auch so einen Trend, dass das immer mehr so wird, dass die Firmen auch rausgehen? Ich weiß, dass ja viele Unternehmen sich auch viele Gedanken darüber machen, dass sie solche Räumlichkeiten auch vorhalten und dann festzustellen, es ist doch was anderes, wenn wir mal rausgehen. Also ist es ein wachsender Zweig in eurem Geschäftsmodell?
Ja, sehr, sehr gute Beobachtung und für uns ein Riesentreiber. Wir haben tatsächlich natürlich überhaupt kein Geschäft gehabt während der Pandemie. Das war schon bitter. Wir sind nur von der Größenordnung so 260.000 Quadratmeter groß und davon sind 30.000 nur für Meetings zu gebrauchen. Ja, ebenerdig, tiefe Räume oder also Sachen, wo man als Büro nicht sitzen mag. Und die waren natürlich mal verstaubt. Wir haben schon noch geputzt, aber sie waren nicht besonders ertragbringend. Was danach abging, war irre. Es war eine wirkliche Bonanza, weil dann ganz viele Firmen gesagt haben, ich hänge immer noch fest an der Frage, was ich für Büros brauche. Mhm. Aber eins ist klar, ich will mein Team sehen. Und das Team will ich sehen in einer Umgebung, die passt und die also Spaß bringt, Energie stiftet und dann auch ein Ergebnis schafft. Und dafür sind natürlich professionelle Räume der eine wesentliche Beitrag. Aber der andere, und daran scheitern viele Firmen, wenn sie es selbst machen wollen, ist Service. Einfach dieses, wir machen ja Best of Breed hier, wir sagen wirklich, wir wollen 5 Sterne Hotelqualität schaffen im Service, ja, und das Ganze eben auf einer Office-Professionalität. Und das ganze Thema zusammen funktioniert super. Wir merken auch, viele gehen raus in einer regelmäßigen Abfolge und sagen, einmal im Quartal oder so brauche ich mein Team wirklich zu einem konzentrierten auch Update, woran arbeiten wir eigentlich? Und das soll aber durchaus auch am Ende noch eine Weinscholle geben.
Ja, und also woran arbeiten wir eigentlich? Und natürlich auch die ganz große Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten? Also wie arbeiten wir faktisch? Also da auch nochmal zu reflektieren. Und da tut ja wirklich dieser Abstand immer bekanntermaßen sehr gut.
Ist so.
Bevor wir dann wirklich, ich spanne unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen auf die Folter, bevor wir zu dir persönlich, auch zu deiner Vita ein Stück weit kommen. Viele reden über Büro der Zukunft. Bleiben wir doch nochmal einen Moment da. Wie sieht denn das Büro der Gegenwart aus? Also nicht eure Büros. Ich glaube, da haben wir jetzt schon einen ganz guten Einblick bekommen. Gehst du auch in Unternehmen rein, schaust dir um und sagst, okay, Freunde, so schon mal nicht oder so doch? Oder wie ist so deine Tuchfühlung mit der deutschen Bürolandschaft aktuell?
Wir gehen schon und schauen uns insbesondere bei Kunden, die in der Entscheidungsfindung stecken, natürlich an, nicht wie schlecht sie es machen oder haben, sondern wie sie arbeiten. Ja. Die entscheidende Frage ist immer in der Beratung am Anfang zu sagen, wie soll das denn nachher sich darstellen? Also wie viele Leute sind vor Ort, arbeiten die, telefonieren die, sind die in Gruppen zusammen, müssen die in häufig wechselnden Konstellationen reden oder ist das mehr oder weniger abarbeiten? Das sieht man sich schon mal an, von der habe ich einen ganz guten Überblick. Und ich kann schon sagen, der Reformbedarf ist immer so groß wie hier, wenn man vorher halt jahrzehntelang ein Monopol hatte. Das Büro war halt einfach da. Und der Rafa Gilgen, den du sicher hier auch schon hattest, der hat das mal schön als begehbare Excel-Tabelle bezeichnet, wie die Büros gebaut worden sind. Ne? Weil es war am Ende eine Kostenminimierung. Der kleinste gemeinsame Nenner wurde gefunden. Und so sahen die halt auch aus. Und nochmal, ich bin sehr stark abhängig davon, dass man Büros bei mir mietet, aber ich liebe das Homeoffice als Provokation für das alte, träge, fürchterlich unattraktive Büro, was wir da hatten. Niemand will dahin zurück. Das heißt, das neue Büro, das muss ich sehr, sehr viel abschauen von dem, was wir hier erleben.
Ja gut, da gehen ja die Diskussionen ganz, ganz arg oder schießen ja ins Kraut von wegen Return to Office. Da kommen wir auch ganz sicherlich gleich nochmal dazu. Was ist es denn ganz konkret, was du sagst? Was hat deutlich zugenommen? Was sind die ganz konkreten Erwartungen? Sind es nur die berühmten Meetingräume, die flexiblen Räume? Ist es auch Gestaltung? Ich frage aus Gründen. Ich war nämlich vor ein paar Wochen auf der Orgatech. Ja. Würde ich gleich nochmal mit dir teilen, was mir so aufgefallen ist. Ich würde jetzt erstmal gern unbeeinflusst deinen Einblick hören oder deine Einschätzung. Was hat sich rein optisch wahrnehmbar? Ihr heißt ja nicht ohne Grund Design Offices. Ja. Also ihr habt euch ja dazu auch Gedanken gemacht. Was nimmst du an Ansprüchen, veränderten Ansprüchen und Vorstellungen, auch vielleicht was eine Ästhetik betrifft, war?
Die Ästhetik ist sogar ein ganz großer Treiber. Und unser Gründer Michael Schmutzer hat Design Offices nach den Design Hotels damals bezeichnet. Nach dem Motto, da muss doch was von zu lernen sein. Und das geht ganz stark um Aufenthaltsqualität und um den Effekt, den der Raum auf deine Stimmung hat. Und deine Stimmung ist nicht nur im Sinne von, ich fühle mich wohl, sondern ich bin auch offen. Ich bin auch bereit zum Infragestellen und zum Hinterfragen und so weiter. Und das ist eine Sache, die heute sehr stark erlebbar ist. Die Menschen wollen nicht nur, dass es ästhetisch stimmig ist, sondern dass es ästhetisch stimmig und aktivierend ist. Das heißt, dieses ganze Thema Ohrensessel und die hinter Leder gepolsterten Türen zurückziehen, wird es natürlich nicht nochmal geben. Aber das Thema, ich möchte Rückzugsgelegenheiten haben und in kurzen Wegen ohne große Schwellen zwischen verschiedenen Mindsets auch hin und her wandern können. Das ist ein Riesenthema. Das haben wir mehr oder weniger, soll ich sagen, visionär, soll ich sagen, zufällig vorweggenommen durch unseren Gründer, der das wirklich gesehen hat. Und wir fühlen uns mittlerweile viel, viel stärker im Mainstream angekommen als jemals zuvor. Und das ist kein schlechtes Gefühl, weil es sozusagen validiert, dass viele von den Sachen, die wir hier machen und die man vorher bestimmt auch ein bisschen als luxuriös hätte abqualifizieren können, mittlerweile versteht als echt werttreibend, weil es die Menschen in ein Mindset bringt, der die Firmen stärkt. Wir nennen das Ganze Feel Good to Work Better und das scheint zu funktionieren.
Das ist jetzt eure Perspektive drauf. Ich würde mit dir gerne noch mal ein bisschen allgemeiner sprechen, nämlich, dass ihr darauf eine Akzentuierung legt, das ist absolut nachvollziehbar. Glaubst du, dass da auch bei den Menschen ein Umdenken stattgefunden hat, dass uns vielleicht durch diese Veränderungen, ausgelöst durch die Pandemie, dieser Wert von Ästhetik nochmal viel stärker ins Bewusstsein gerückt ist, dass wir überhaupt nicht kapiert haben, was wir uns da baulich auch so die ganzen Jahre, Jahrzehnte vielleicht auch zugemutet haben? Ist es ein Punkt?
Ja, absolut. Wir sind befreit worden aus den alten Büros, sind hinausgeworfen worden in die Privatsphäre, haben uns das heimelig machen können mit Sofa. Ja, und kommen jetzt zurück und sagen natürlich, warte mal ganz kurz, so ganz schlecht war es nicht, ich habe auch was geschafft, warum muss ich mir das antun? Das heißt, dieser Connex aus Arbeit im Büro muss was für Blinde sein.
Ja, muss kann, ein bisschen wehtun.
Muss ein bisschen wehtun, ne? Das ist vorbei. Das heißt, die Menschen fragen, das ist eben ein großer Teil der Unsicherheit, den ich erlebe bei den Entscheidern auf der Seite unserer Nachfragenden, dass sie sagen, kann ich das denn meinen Leuten überhaupt noch erklären und zumuten? Mhm. Und das ist schon, das hat auch viel mit Ästhetik zu tun, aber auch mit der menschlichen Seite. Ich bin sehr stark der Meinung, es geht nicht nur um das Thema, es sieht gut aus. Wir haben so viele Büros. Du hast mich eben gefragt, was ich mir so angucke. Ich habe so viele Büros gesehen, die auch alle bei den gleichen Möbelherstellern kaufen wie wir. Und das ist alles nicht billig. Und das ist alles von einem Innenarchitekten in irgendeiner Weise auch mal überplant worden. Und trotzdem seelenlos und menschenleer.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, dieses Seelenlose. Jetzt könnte man ja unterstellen, wir machen es einfach maximal schön. Wir gehen ganz auf die letzte Seite vom Katalog, ja, du weißt schon, ja, da wo die teuren Dinge stehen und dann sind alle zufrieden. Ich selbst habe als Angestellte in so einer Umgebung gearbeitet und feststellen müssen, das war es überhaupt nicht. Ja. Ja. Das war nicht der Punkt, der Zufriedenheit getrieben hat. Wie könnt ihr sicherstellen, also da sind wir ja beim Stichwort schon psychologische Dimensionen, dass ihr auch die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse der Menschen irgendwie abbildet? Oder sagt ihr, das ist zu groß, wir haben halt vielleicht eine bestimmte Form von Ästhetik, eine bestimmte Form von, wie wir drauf schauen und das findet so seine Zielgruppe. Das wäre ja auch eine Argumentation.
Ja. Also ich glaube erstmal, wir haben ein gewisses Niveau an Ästhetik, was aber nicht aggressiv ist. Wir sind relativ zurückhaltend. Wir versuchen auch nicht jetzt grell oder neonartig zu sein. Eigentlich sind wir klassische Hotelschule. Wir sind ein bisschen zurückgenommen und dann stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Zuallererst mal den Kunden. Aber unsere größte Leistung besteht immer noch in der wirklich freundlichen, zugewandten, sehr, sehr ehrlich, offenen Art unserer Mitarbeitenden. Darum geht's. Die Menschen suchen, die Menschen kommen wegen Menschen ins Büro, nicht wegen der Möbel. Ja, und das sind natürlich in allererster Linie die eigenen Kolleginnen und Kollegen, klar. Aber wenn da eben noch jemand dabei ist, der dir hilft, schon morgens ein Lächeln zu spüren und zu sehen und dann auch noch einen guten Kaffee zu kriegen und dir alles das abzunehmen, was dich vom guten Arbeiten abhält, dann ist das eine Sache, die geht nicht spurlos an dir vorbei. Die macht dich stärker, die macht dich freudiger und die macht deinen Tag besser. Das machen wir. Wir kombinieren wirklich unsere Superpower, nämlich einfach wirklich gute Leute, die gerne dir helfen mögen, mit einer funktionalen, fürs Auge sehr erträglichen bis belustigenden Qualität, aber eben ohne Spielereien.
Und da ist ein ganz wichtiger Punkt drin, weil ich erlebe das oft, also vielleicht bin ich da auch sehr empfindsam, keine Ahnung, kann jetzt jeder, der uns zuhört, auch für sich mal überprüfen, wenn ich irgendwo hinkomme und spüre so, ah, da hat sich eine Marketingabteilung sowas Schlaues überlegt und von Hannover bis Passau sehen alle diese Büros ähnlich aus und es ist so ein bisschen übertrieben kreativ und jetzt noch mit Sprüchen an der Wand, unterstellt ja oder insinuiert ja, dass quasi jede Art von, also diese Art von Gestaltung auf jeden den gleichen Effekt hat und dass die Menschen das nicht spüren, ja, dass das so aus einem Guss ist.
So tendenziell übergriffig in meiner Wahrnehmung. Also mir wird manchmal gesagt, wir haben sehr viel Anthrazit. Ist das nicht ein bisschen langweilig? Sage ich vielleicht. Aber erstens, man sieht sich's nicht über. Zweitens, es kann auch mal im Hintergrund treten. Und drittens, du als Firma, die ihr einzieht, kann sich selber die Akzente aussuchen, kann das eigene Logo an die Wand hängen oder so. Ne? Da sind wir natürlich dann auch herzlich gern behilflich.
Ja, ja, nee, und das, und mir geht es auch vor allen Dingen nochmal darum zu sagen, dahinter steckt ja auch manchmal so ein bisschen vereinfachtes Prinzip zu denken, je fröhlicher die Umgebung, desto mehr Kreativität kommt hinten raus. Ist ja auch ein bisschen mechanistisches Vorstellungsbild von, wie Kreativität produziert werden kann.
Klingt nach einem Barbie-Film für mich. Und also wir haben uns mit Dres und Sommer lange darüber beschäftigt. Das heißt, die haben unsere Kunden befragt und beobachtet und rauskommen wirklich diese einfachen Basics, die viel zu tun haben mit Licht, mit Akustik und mit Pflanzen. Mhm. Also das sind Sachen, die haben nichts mit Marketing-Abteilungs-Output zu tun. Nichts gegen Marketing-Abteilungen, aber...
So ein Canva-Template.
Genau, so ein
How-to-Office.
So ein Buches-Thema, ne? Wie hast du das Licht gelöst? Ja, und das geht auch wieder nicht um die Arbeitsschutzverordnung oder wie es da heißt, oder Arbeitsstättenrichtlinie, weil da sind irgendwelche Lux-Werte dann vorgeschrieben, die will gar keiner mehr haben, der mit dem Bildschirm arbeitet. Das spiegelt nämlich, ne? Also die Frage ist eher ein bisschen intelligenter zu beantworten. Aber das Thema Pflanzen, wir wundern uns nicht genug, wie wichtig es ist. Und da geht es eben wirklich um mehr ist besser.
Und an der Stelle begrüßen wir unseren heutigen Werbepartner, die R&V Versicherung. Die fleißigen Hörerinnen und Hörer von Good Work kennen die R&V spätestens über diesen Kanal auch als potenziellen Arbeitgeber. Und das Unternehmen tut eine ganze Menge für Good Work, für gute Zusammenarbeit, vor allen Dingen für das Thema Gemeinsinn. Denn das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und das merkt man, wenn man mit dem Unternehmen, mit einem der 17.000 Mitarbeitenden, das das Unternehmen hat, in Berührung kommt. Also Gemeinsinn wird dort nicht nur auf Kaffeetasten oder an Wände geschrieben, sondern tatsächlich gelebt. Und das spiegelt sich auch in der Arbeitsumgebung wieder. Also wie sehen die Räume aus? Wie sehen die Büroflächen aus? Und da gibt es eine Neuigkeit. In der zweiten Hälfte von 2025 wird nämlich ein neues Betriebsgebäude eingeweiht. Der R&V Versicherung hier in Wiesbaden. Sie verfügen schon über eine ganze Reihe unterschiedlicher, sehr moderner Räumlichkeiten. Und es kommt eben noch ein kleines Brillantsteinchen sozusagen hinzu. Und modernes Arbeiten, Kollaboration, hybride Arbeitsmodelle sind dort perfekt möglich. Neben dem bietet R&V auch noch 14 Monatsgehälter und sehr flexible Möglichkeiten, seine Arbeitszeit einzuteilen, Jobrad und so weiter und so fort. Rundrum ein Arbeitgeber, den man sich so nur wünschen kann. Wenn genau das euch interessiert, dann schaut doch gern mal vorbei unter jobs.ruv.de. Dort findet ihr alle offenen Stellen, die es derzeit gibt bei R&V Versicherung. Und wer weiß, vielleicht ist ja genau euer Traumjob schon dabei. Und jetzt geht's weiter mit unserer schönen Folge von Good Work. Also ich glaube, man hört es auch, ab und zu hupt es hier mal im Hintergrund. Wir sind mitten in der Innenstadt von Frankfurt und ist Cowork, ja, okay, Flex Offices nennen wir es so. Nehmen wir jetzt auch mal die Kategorie, also nicht nur Design Office, sondern generell. Ist es ein Kind der Stadt oder glaubst du, das funktioniert auch im ländlichen Raum?
Oh, die große Frage. Ich bin jetzt bemüht, neutral zu antworten. Vom Bedarf her gibt es den Bedarf für solche professionellen Arbeitsorte auf flexibler Basis sicher überall. Wenn ich es ökonomisch oder kommerziell betrachte, ist es eine sehr starke Symbiose aus Innenstadt und Erfolg. Also es ist sehr, sehr schwer, das auf der Fläche hinzukriegen, weil aus zwei Gründen. Das eine hat mit einfach der Menge von Leuten zu tun, die du brauchst, um so ein Haus wirklich in einer relevanten Größe auszulasten. Mhm. Das zweite ist, der Grund, warum die Menschen in irgendein Büro kommen, ist einer von, ich treffe alle, die ich treffen will dort. Wenn ich jetzt statt hier Wiesenhüttenplatz am Hauptbahnhof von Frankfurt viermal dieses Haus, wir haben ja oft ziemlich genau vier Etagen Büros, wenn ich die aufteilen würde auf vier Stadtrandlagen von Frankfurt, dann hätte ich ja immer einen anderen Effekt, nämlich dann kommen nur die, die im Süden oder im Osten oder im Norden von Frankfurt wohnen, dorthin und treffen niemals die von der anderen Seite der Stadt. Das kann es ja nicht sein. Das heißt, du hast eine völlig andere Reaktionschance und Interaktionschance. Mhm. Und deswegen glaube ich persönlich an diesen Zentralitätsfaktor sehr stark. Sage aber auch, wenn ich auf einem in der Kleinstadt unterwegs bin, würde ich mich wahrscheinlich auch freuen, was anderes als meinen eigenen kleinen Schreibtisch immer zu sehen. Aber es ist eher kein großes Geschäft. Deswegen also,
das ist natürlich klar, wenn du als Geschäftsmodell drauf schaust, kann ich das total nachvollziehen. Aus Nutzersicht kommt ja wieder ein anderes Thema zum Tragen. Wenn wir eins gelernt haben oder für uns erkannt haben, dann ist es ja, dass Pendeln ein Killer ist. Ja, also das ist ja, niemand hat früher gesagt oder vor Corona gesagt, ich pendel gerne, würde ich mal unterstellen, oder die wenigsten.
Klar nicht.
Ja, nur ich glaube, jetzt haben wir erstmal richtig verstanden und begriffen und erfahren, wie schön es ist, wenn wir das nicht mehr in diesem Umfang machen müssen. Und das würde ja schon wieder zumindest das Wort reden in Richtung auch dezentrale Lösungen zu schaffen.
Bin ich sicher. Ne? Ich glaube, es spricht klar fürs Homeoffice.
Also das heißt, diese dritten Plätze, die hatten wir auch schon hier zu Gast bei Good Work. Fand ich auch schon mal einen spannenden Ansatz.
Also man muss das im Einzelfall begutachten. Wenn jemand das wirklich außerhalb der Stadt wohnt und deswegen einen langen Weg in die Stadt hat, dann ist der meistens mit ein bisschen mehr Quadratmetern ausgestattet als der Innenstadtbewohner, als mal rein statistisch. Ist ja auch ein bisschen günstiger. Und er wird sich im Rahmen der Pandemie ja hoffentlich auch so weit eingerichtet haben, dass er da als Wissensarbeiter, wir reden ja immer nur noch von der Hälfte der deutschen Arbeitnehmerschaft, der Rest muss vor Ort sein.
Nur oder tatsächlich so viele, je nachdem, wie man schaut. Fair. Das ist eine Menge.
Ja. Ich bin da ein bisschen sensibel, weil von meinen 500 Kolleginnen und Kollegen sind mal eben 400 plus nicht in der Lage, Homeoffice zu machen, weil ich brauche sie in den Häusern. Und zwar verlässlich. Ne? Also das ist, ist schon eine Sonderschicht, die hier diskutiert. Aber fair enough, die ist groß. Und wenn ich dann die Chance habe, mich im Grünen, sagen wir es mal schön plakativ, gut und auch produktiv eingerichtet zu haben, dann fahre ich gar nicht irgendwo hin. Dann bin ich da, nutze ich auch die ganze Freiheit ohne jede Commuting-Zeit. Und dann komme ich eher zu der Frage, wie viele Tage die Woche schaffe ich das oder darf ich das? Mhm. Aber mir geht es eher um das Thema, wann fehlt mir was an Input und an informellem Austausch? Und dann fahre ich aber aus meiner Sicht dahin, wo die Action wirklich gebündelt ist. Mhm. Und das muss aus meiner Sicht zentral sein. Mhm. Übrigens, wenn ich heute nach neuen Häusern gucke, und wir sind ja aktiv immer im Markt, dann achten wir sehr stark auch auf die Umgebung. Mhm. Also das Thema Kultur, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Sport, Kinderbetreuung, all das ist sehr auch wichtig.
Ja, und da kommt ja auch nochmal dazu, ich glaube, dass wir auch, wenn wir nach vorne schauen, perspektivisch, dass wir dieses Innen und Außen immer weniger wahrnehmen können. Also auch, wo endet das Büro, wo fängt die sogenannte Außenwelt an, wer gehört vielleicht auch mitarbeitermäßig, wir gehen jetzt mal weg vom Coworking oder Flex Office, selbst in klassischen Headquarter wird sich da auch eine bunte Melange einstellen. Und vielleicht nochmal ein Punkt, was mir aufgefallen ist, dann können wir vielleicht auch so ein bisschen die Klammer machen hinter dem Ästhetikthema, was mir wirklich auf der Orgatech aufgefallen ist, wie wohnlich diese Vorstellung von Büros ist. Und was ich ganz spannend fand, ich war dann auch in einem Bereich, da waren Stühle, Bürostühle oder nicht Bürostühle, sondern Stühle für Leitstände, also wo wirklich physisch gearbeitet wird in der Feuerwehr oder so. Ja. Und selbst die sagten, das ist ein Riesenshift an, auch da, an Ansprüchen in Richtung Ästhetik, auch in diesen Bereichen, wo wir vielleicht denken, oh, das muss ja nur Hauptsache funktional sein. Da sagen die, nee, ist rum. Deswegen Frage, inwieweit können Einrichtungen wie ihr die ganze Summe an Flex-Office, dritte Plätze, dritte Orte, Coworking, wie auch immer du das nennst, Impulsgeber sein für die klassischen Büros? Inwieweit können die von euch lernen?
Oh, da sind wir sogar sehr engagiert, weil wir glauben, dass es die beste Möglichkeit für eine Firma ist, die sich gerade überlegt, wie es in Zukunft bei ihr aussehen soll, mal hier oder bei den Kolleginnen ums Eck rumzuschauen, wie es denn geht. Und dann ausprobieren. Das Entscheidende ist, du hast vorhin schön von dem Möbelkatalog gesprochen. Es geht nicht um irgendwelche Zeichnungen. Es geht um das gelebte Doing. Und die allermeisten brauchen die Chance, mit ihrem Team mal ein paar Wochen anders gearbeitet zu haben, um zu sehen, was für sie funktioniert. Also ganz konkret die Frage, wie viele Rückzugsgebiete brauche ich? Wie viele Telefonboxen sind wirklich nötig? Wie stark ist das Thema Kollaboration denn bei uns auch räumlich zu betonen? Das sind alles Sachen, die kannst du jetzt kannst du eine Präsentation drüber halten oder probierst es halt einmal aus. Mhm. Ja, und das Wichtige ist, da an die Hand genommen zu werden und da können wir schon helfen, na klar. Ja, das ist auch unser Job.
Und wenn, dann bleiben wir mal bei diesem Bild. Jetzt ist so ein Team hier für 2 Monate und die kommen wieder zurück. Brauchen die dann, ich sag's jetzt mal übertrieben, eine Resozialisierung? Also, weil ich meine, es ist ja auch, haben sie mal ein bisschen den Nektar gekostet, wie schön oder wie flexibel oder wie zukunftsweisend man arbeiten kann. Und jetzt mal nicht nur bezogen auf Design Offices, sondern auch in anderen Einrichtungen. Wie spielt das so miteinander? Damit es dann auch wirklich dieser gesamte Blumenstrauß, das gesamte Portfolio an Möglichkeiten wird, dass es da eben nicht so einen harten Cut gibt. Ja, wenn die da in ihren Teams sind, in ihren Projektteams, haben die quasi Bullabü und sobald sie wieder zurückkommen in Headquarter, dann ist es wieder wahnsinnig old-fashioned und eindimensional. Was würdest du sagen?
Ich glaub,
wird sich darüber Gedanken gemacht in den Unternehmenszentralen? Also nicht nur bei euch.
Nein, ganz gar nicht. Also wir haben ganz viele diese Situationen gehabt, dass der schwäbische Traditionalist natürlich dann Leute wieder integrieren wollte, die was anderes gewöhnt waren. Entweder bei einer anderen Firma oder bei ihm in dem Projekt oder so. Die harte Währung ist immer Erfolg. Mhm. Also es gibt natürlich genügend, die sagen, warum sollte ich mir jetzt sozusagen den neumodischen Quatsch auch noch kaufen? Mhm. Aber die sehen halt, dass sie erstens nicht die Leute bekommen, die sie bekommen wollen, wenn sie nicht mitgehen in diese Richtung. Und zweitens, die Ergebnisse sind einfach besser. Also wir machen ja nicht jetzt hier Bullabü, hast du es genannt. Uns geht es auch nicht darum, dass die Menschen sagen, ich bin hier im Verwöhnland, sondern es geht darum, dass wir die Funktion halt auch noch einigermaßen gut gestaltet haben, die dafür sorgt, dass das Team einfach besser arbeitet.
Wir haben uns ja zur Wertschöpfung verabredet.
So ist es. So ist das. Ja, und da sind wir auch herzlich gerne Systempartner für. Ganz unromantisch. Ja, es geht darum, dass man hier bessere Ergebnisse schafft. Und es hat viel damit zu tun, dass der Raum nicht im Weg steht, sondern im Gegenteil einlädt.
Und bleiben wir mal bei dem schwäbischen Unternehmen. Und ich glaube schon, ich sage ja mal Schraubenhuber und KKG. Ja, wenn die dann ihr Projektteam mal 2 Monate in einem Coworking oder Flex-Office oder in dem Stil, wie ihr es auch anbietet, mal dort gearbeitet haben, dass das dann schon die Unternehmen auch unter Druck setzt, sich Gedanken zu machen, spätestens so rum.
Genau. Ja. Also es ist der Druck, den verstehen die Unternehmer auch, wenn er was mit Ergebnissen zu tun hat. Wenn das unbegründete Ansprüche sind, dann gibt es natürlich mal Gegendruck, ne?
Und ich glaube, das dürfen wir genau differenzieren, weil das gerät auch in dieser Diskussion manchmal durcheinander. Also es geht ja nicht um Ansprüchlichkeiten oder Befindlichkeiten, um ihrer selbst willen zu erfüllen, sondern es geht darum, was trägt am Ende zu dem Ergebnis bei.
Genau. Ja? Und wir müssen alle anerkennen, der Wandel ist wirklich tiefgreifend und deswegen ist neben dem, ich weiß, wie es besser geht oder nicht, ist die Frage der Flexibilität total wichtig. Das heißt, ganz viele sagen, ich brauche die Möglichkeit zu atmen, auch mal auszuatmen, auch mal vielleicht kleiner zu werden, ohne dass ich mir ja für 10 Jahre die Welt festschreiben lasse in einem Mietvertrag.
Du hast ja viele Jahre in deines beruflichen Wirkens in der Hotellerie verbracht, oder? Waren es nicht viele?
Gastronomie.
Gastronomie, ja. Nicht Hotellerie, Gastronomie, siehst du, habe ich falsch abgespeichert. Aber sagen wir mal, in einer Industrie, in einer Branche, wo der Gast absolut im Fokus steht.
Total.
Ja, wo es auch um Indulgence geht, Verwöhnmomente, um Experience. Und wie viel musstest du davon ein bisschen in die Pause schicken, als du hier hinkamst oder genau andersrum? Hast du gesagt, pass mal auf, ihr müsst mal ganz anders auf das Thema schauen. Also ist es eher so, dass du den Gastronomen in dir ein bisschen an die Kandare nehmen musstest oder war es eher so, dass die Kollegen gesagt haben, wow, ich glaube, das ist ein wichtiger Impuls, das müssen wir hier reinbringen.
Ja, tatsächlich kann ich da nur dem Michael Schmutzer die Honneurs erweisen, denn der hat tatsächlich diese Mixtur aus wirklicher Hospitality und Immobilien definiert. Dem war schon klar, es geht um das Erlebnis und um das Umgarntwerden und um den Service. Und ja, ein bisschen Indulgence darf schon mal passieren. Und von daher hat er deswegen ja mich hier auch reingeholt, weil er gesagt hat, wir brauchen davon mehr. Es hat natürlich sehr viel mit Standards zu tun und mit Operations. Und das ist schon eine Sache, die wir in der Gastronomie ja schon seit Jahrzehnten sehr, sehr detailliert drauf haben. Und deswegen habe ich hier das Beste aus beiden Welten. Ich darf eigentlich weiterhin den Gästen eine tolle Zeit bereiten, muss aber bei den Arbeitszeiten nicht mehr ganz so verrückt sein wie in der Gastronomie.
Und Weihnachten bleibt auch mal eine Kette davor.
Ja.
Ist ja auch mal eine schöne Erfahrung.
Aber das ist für die Branche schon ein riesen Innovationsgrad, den wir da geleistet haben, weil tatsächlich war es früher nur Hardware. Einfach zack hingestellt, vielleicht nochmal 3 Möbel rein, bitteschön. Der Rest interessierte auch den Vermieter nicht. Und jetzt zu sagen, nee, es geht mir darum, dass du hier dich wirklich anders fühlst und sicher sein kannst, dass jemand auf deiner Seite steht und dir hilft bei allem, was dich nicht interessieren muss, nämlich Technik oder Orga. Das ist mega. Das ist eine Erweiterung der ganzen Immobilie um eine menschliche Dimension, die es vorher nicht gab.
Es klingt nach einer rhetorischen Frage. Ich frage dich trotzdem, was hältst du von diesen Return-to-Office-Ansagen, die jetzt ja doch wieder so ein bisschen wie so ein Schreckgespenst diskutiert werden, dass nach und nach immer mehr vor allen Dingen große Unternehmen Ansagen machen, dass die Mitarbeitenden doch bitte wieder vollumfänglich zurückzukommen hätten oder mindestens mal, weiß ich nicht, 3-4 Tage, aber die Tendenz geht ja dahin, wirklich auch flächendeckend wieder die Präsenzpflicht einzuführen. Wie schaust du da drauf?
Sehr verständnisvoll.
Für wen?
Ich bin ja selber Unternehmenslenker. Mhm. Also ich habe schon großes Verständnis für die Nöte. Es geht ganz stark um die Frage, nicht Kontrolle übrigens, sondern es geht ganz stark um die Frage Körperspannung des Teams. Mhm. Ziehen wir am gleichen Strang, auch noch in die gleiche Richtung, im gleichen Rhythmus. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, remote hinzukriegen. Von daher verstehe ich den Impuls. Natürlich bin ich bei der Wahl der Überzeugungsmittel sehr kritisch. Ich glaube, man muss mehr Pull als Push schaffen. Man muss mehr dafür sorgen, dass die Leute den Sinn verstehen und auch den Sinn für sich selber verstehen. Einige Zeit, und ich sehe bei uns 3 bis 4 Tage die Woche auch bei meinen Kunden zunehmend als normal an, im Büro zu sein. Die müssen sich lohnen. Es geht nicht um die Zeit absitzen. Es geht darum, da passiert was. Mhm. Und wenn ich nach 3 Tagen im Büro dann auch wieder ein langes Wochenende meinetwegen zu Hause sein kann, von Freitag bis Dienstag oder sowas, ja, dann ist das wichtig, dass in der Zeit anders gearbeitet wird bei mir zu Hause, als ich es ohne die Zeit im Büro gemacht hätte, weil ich besser weiß, was gebraucht wird, in welcher Priorität, wer von mir was erwartet. Und ich verstehe das. Das Büro hat jetzt endlich vielleicht auch bei den Entscheidern wieder als Werttreiber seine Anerkennung, aber sie sind noch ein bisschen verzweifelt bei der Frage, wie sie es argumentieren sollen.
Ja, und auch ehrlicherweise exekutieren. Ich hatte letzte Woche, war ich bei einer Online-Vorlesung von Professor Schermoli, von Carsten Schermoli, der macht ja ganz viel Forschung darum. Das war ganz interessant. Er sagte zum Beispiel, dass es, klingt jetzt klischeemäßig, aber es ist empirisch wohl nachweisbar, vor allen Dingen männliche Vorgesetzte eher wieder auf eine Präsenzpflicht bestehen und vor allen Dingen die mit günstigen Gewerbeimmobilien, also die, weil die sagen, wir haben hier die Flächen, die mieten wir auch nicht ab, die wollen wir wieder voll kriegen. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt, der total vernachlässigt wird, während die Unternehmen vielleicht jetzt hier Frankfurt City dann sagen, okay, dieses Hochhaus, da können wir mal die Hälfte der Stockwerke abmieten. Das wird meiner Meinung nach viel zu wenig diskutiert. Was erlebst du da in der Diskussion? Wie spielt das mit, ja, da sind wir ja auch Flächenmanagement. Das ist ja letzten Endes auch harte Business-Entscheidung.
Oh ja, ich würde es gerne trennen. Also ich glaube, die Argumentation, ich habe hier eine Immobilie, die muss voll gemacht werden, da wedelt der Schwanz mit dem Hund. Das ist natürlich jetzt fairerweise nicht, was wir empfehlen würden. Ich sehe aber einen anderen Trend sehr stark und der unterscheidet auch, genau wie du eben, zwischen den etwas randständigeren, weniger begehrlichen Immobilien und den Top-Lagen. Aber da geht der Trend ganz klar hin zu Top-Lagen. Also wir sehen das sehr, sehr heftig. Und ich weiß nicht, ob es jeder der Zuhörer weiß, aber der Markt ist ja im Augenblick hochinteressant für Gewerbeimmobilien, also insbesondere für Büros. Die Leerstandsquote steigt, das ist nicht überraschend. Also immer weniger wird gebraucht, aber der Preis steigt auch.
Das musst du mir erklären.
Das heißt, wir haben eine klare Segmentierung im Markt gerade, während an den Stadträndern immer mehr leer steht, aus verschiedenen Gründen. Erstmal ist der Grundbedarf nicht da, zweitens sind, wie eben besprochen, die Ansprüche gestiegen und drittens kommt auch noch ESG mit Kriterien rein, wo die Immobilien sich auch zunehmend qualifizieren müssen und manche uralten, energetisch nicht sanierten Dinger kommen einfach nicht mehr in Frage. Die stehen also leer und damit ist der Gesamtnachfragebedarf so runtergegangen. Aber in den Top-Lagen, in den Inner-Cities gehen die Spitzenmieten jedes Jahr rauf.
Also genau das Gegenteilige, was wir sonst auf dem privaten Wohnungsmarkt sehen, dass wir sagen, gerade in ländlichen Gebieten haben wir ja schon so ein bisschen diesen Donut-Effekt. Die Mitte wird leer und alles geht an die Ränder. Und das wäre jetzt quasi das Gegenstück
genau das Gegenteil
dazu. Und spannend. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen und uns mal so ein Stück weit von dem kleinen Nukleus entfernen, muss man ja sagen, dass dieses Büro der Zukunft auch ganz klare Implikationen hat für die Stadt der Zukunft und für die Mobilität. Also diese 3 Mobile-Kugeln, die hängen ja unmittelbar zusammen.
Und das hast du vorhin auch schon schön gesagt, es wird sich auch alles mehr vermischen. Es wird sich auch öffnen. Also wie du sagst, jedes Büro versucht auch ein Café zu sein. Und
Concept Office, ja. So wie Concept,
ne?
Store.
Ja, ja. Und das macht es ja auf der einen Seite komplizierter, aber auch sehr viel attraktiver, wenn es halbwegs funktioniert. Und tatsächlich auch weniger, wie soll ich sagen, einschüchternd.
Ja.
Ne? Das kann schon gut funktionieren, aber es funktioniert eben nur im Konzert mit der Umgebung. Und dann wird es halt schwer in nicht so guten Lagen. Und da sehen wir, glaube ich, jetzt mal unabhängig von meiner Branche, sehen wir, glaube ich, große Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten auf die Immobilienwirtschaft zukommen, die da heißt, was mache ich denn mit den ganzen alten Büros am Stadtrand oder in den ehemaligen City Nords und City Süds, so was es so alles gegeben hat, wo dann große Bürohäuser stehen, da will auch niemand mehr hin. Da wollte früher auch keiner hin, der wurde nur nicht gefragt. So, da muss man was machen. Wohnungen konvertieren oder so, schwierig, aber wahrscheinlich machbar.
Gibt es eine Schicksalsgemeinschaft mit Karstadt? Werden dann aus Karstadt zukünftige Büroflächen und aus den randständigen Gewerbeimmobilien, was auch immer daraus wird? Also absolut. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, es wird gerade gemacht. Wir haben es in Leipzig erlebt gerade. In Leipzig ist der Karstadt jetzt sehr aufwendig, wie ich es verstanden habe, umgebaut worden. Ich kann mir das nur so vorstellen, man muss ja eigentlich in diesen riesigen, fünfstöckigen, aber top gelegenen Immobilien, muss man ja erstmal viel Fläche vernichten. Man muss ja diese Kerne, die heute voller Rolltreppen sind, ausstanzen.
Ja.
Da müssen Lichthöfe rein, damit dahinter jemand sitzen möchte, ne? Und nicht im dunklen, abgehängten Teil. Also Rieseninvestment für eine Reduktion der Fläche. Erstmal ein bisschen kontraintuitiv, traut sich nicht jeder. Haben die aber gemacht und vermieten das jetzt. Und ich glaube, das ist eine sehr konsequente Antwort auf die Frage, welche Rolle spielt denn Lage zukünftig? Und ich behaupte, es ist die größte Determinante für Attraktivität. Also Lage, Lage, Lage hieß es immer schon in der Immobilienbranche, aber es ist kein bisschen weniger wichtig geworden durch alles, was wir über Remote gelernt haben, sondern jetzt sagen die, wenn schon Büro, dann aber auch bitte mitten.
Dann bitte drin. Cool.
Dann bitte. Und dann lieber kleiner, ja? Also hast du eben auch gesagt. Die Banken hier in Frankfurt, die werden sicherlich ihre Anzahl von Etagen reduzieren.
Ja.
Also aber dann werden sie die einzelnen noch schicker machen.
Wir gucken jetzt gerade hier auf die Skyline. Wird sich vielleicht verändern. Also ich meine, noch steht sie da, ja, und die wird jetzt auch nicht sofort gesprengt, aber die Frage ist ja, wo geht die Entwicklung hin?
Also die spannende Frage ist dann eben Mixed Use. Kann ich in Büroetagen Apartments hineinziehen? Das hat natürlich unheimlich viel mit Sanitär und mit Belüftung zu tun. Das ist nicht alles for free, aber unter dem Aspekt der CO2-Emissionen werden wir von Abrissen in der Regel Abstand nehmen. Wir werden versuchen, den Bestand gerade der gebundenen Betonmengen zu nutzen, anders zu nutzen, umzunutzen. Das wird super interessant. Also die für deutsche Bauingenieure, glaube ich, eine fantastische Zeit, die auf uns zukommt, weil jetzt muss man echt mal was Neues erfinden.
Oh, spannend. So, jetzt gehen wir zweimal so zum Ende des Gesprächs in Richtung Zukunft und gehen mal so in 5 Jahren durch die Frankfurter Innenstadt. Oder sagen wir vielleicht mal 10 Jahre, mal sind wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Keiner weiß, wie es aussehen wird. Was ist dein Bild? Was glaubst du, was sehen wir in Bezug auf Büro, in Bezug auf Wohnen, in Bezug auf Einzelhandel, ohne da jetzt allzu groß die Kiste aufzumachen. Aber was werden wir sehen mit unseren Augen? Was werden wir erfahren?
Also ich glaube, wir sehen ja immer nur das Erdgeschoss, wenn wir ehrlich sind. Und im Erdgeschoss in den Innenstädten der größeren Städte werden wir hoffentlich weniger Leerstand sehen als heute, weil es neue Nutzungskonzepte geben wird. Was bleiben wird, ist Gastronomie, eher noch ein bisschen größer wird. Das geht um das Thema Begegnungsstätten. Die werden mehr Raum bekommen als heute. Es wird weniger Einzelhandel geben als heute. Das ist recht klar. Das sehen wir auch heute schon. Und ich glaube, es wird Zeit, dass sich alle Nutzer, alle Vermieter, aber auch alle Genehmigungsbehörden für neue Nutzungen, also Nachbarschaft, Handwerkshöfe, Kreativstätten, Kulturstätten öffnen und erwärmen, um zu sagen, es geht eben nicht nur um diese einzelne Front von 26 Metern Ladenlokal, sondern es geht darum, dass man ein Ensemble hier bauen muss, in dem Menschen gerne sich aufhalten. Und dafür braucht man wahrscheinlich mal einen Blick aufs Ganze. Hat viel mit Bebauungsplänen zu tun, mit Zonierung zu tun, auch vielleicht mit der einen oder anderen Subvention. Das kann schon passieren. Es wird ein anderes Bild sein, völlig anders. Nur was nicht passieren darf, ist, dass der jetzige Trend lange anhält, nämlich im Zweifel leer stehen zu lassen.
gehen wir nochmal so zum Schluss rein. Du hast auch, wir sind immer so ein bisschen drumherum gekreist um das Thema Verbundenheit mit dem Unternehmen. Das hat ja auch was mit Communities zu tun, mit dem Netzwerkgedanken. Ja. Und zwar sowohl in das Unternehmen rein, aber auch über die Grenzen hinweg. Was ist da die Aufgabe bei den Unternehmen? Jetzt nicht so sehr bei einem Anbieter wie bei euch, sondern was müssen die Unternehmen tun, damit diese Verbundenheit vielleicht in einer anderen Art und Weise aber trotzdem erhalten bleibt oder vielleicht sogar intensiviert wird?
Erlebnisse schaffen. Und zwar face to face. Also es geht um das Thema, ich arbeite ja für Menschen. Ich folge, heißt der alte Spruch, Firmen und ich verlasse Chefs. Mhm. Ja, und darum geht es darum, dass ich sage, ich muss den Leuten eine Chance geben, eine Beziehung aufzubauen. Und das ist die Kernrolle neben der Kreativität von Büros. Mhm. Alles andere kann ich mir gut vorstellen zu automatisieren. Da wird ja auch noch passieren einiges. Die Technik wird besser werden für alles Mögliche. Es wird auch wahrscheinlich sich irgendwann besser anfühlen, als wenn man zusammen sitzt. Aber dieses vertrauensbildende Moment, das schafft doch am Ende nur der Umgang untereinander. Und dafür braucht es halt Gelegenheiten, die im Raum stattfinden. Und dafür ist das Büro aus meiner Sicht total entscheidend. Und die Chefs müssen dann, na klar, ich meine, da muss man auch das Visier hochklappen. Mhm. Ne? Da muss man dann auch als Mensch sich exponieren. Das ist immer schon so gewesen. Jetzt fühlen sich viele eher herausgefordert mit Videokonferenzen organisieren und so weiter. In Zukunft können sie wieder zurück zu ihrem One-to-One-Gespräch.
Mhm. Naja, zumindest da auch eine gute Differenzierung hinzubekommen, was in welchem Kontext sinnhaft ist, ja, was mehrwertig ist.
Das ist ja eine Riesenaufgabe. Und wenn du vorhin sagst, eher mittelalte Männer wollen die Präsenz, dann hat das auch viel mit dem Eingeständnis zu tun, dass wir es nicht gelernt haben, es anders zu führen. Mhm. Ja, und den Raum nicht lesen können und die Körpersprache nicht lesen können. Und dann gibt's entweder Kacheln, die ausgeschaltet sind bei Videokonferenzen oder ewig stumm sind. Super schwierig. Die Menschen haben Stress.
Ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll.
Ja, und deswegen ab und zu mal da zusammenzukommen, da muss das Büro, und da rede ich nicht von unseren Büros, muss aber helfen und nicht im Weg stehen. Mhm. Ja, wenn man sagt, komm her, wir fangen mit einem ordentlichen Frühstück an, aber nicht zu lang. Gibt es ein bisschen was zu reden und dann sind wir warm gedacht und können mal hier eine klare Agenda abarbeiten, die auch nicht heißt, wir sitzen in der klassischen U-Form hinter Tischen mit einem Minze-Drops drauf, sondern wir stehen vielleicht und wir malen miteinander Schulter an Schulter ein Whiteboard. Dann kommt was anderes bei raus, nicht nur vom Gefühl, sondern auch vom Ergebnis.
Ich spiele gern so mit dem Gut und mit dem Neu. Und wenn wir mal dieses Genussvolle und dieses erlebnisorientierte Arbeiten oder ja, experience-orientierte Arbeiten mal uns als Zielbild vorstellen, was wäre das Gute daran, wenn wir das hinkriegen als so eine Art Utopie, dass wir so eine Arbeitswelt haben, wo das wirklich gelebt wird? Was wäre das Gute daran?
Ich glaube, es ist Win-Win. Ja, der Einzelne fühlt sich einfach besser, weil ich glaube fest daran, dass Menschen einfach dadurch, dass sie merken, dass sie einen Impact haben, dass sie Erfolg haben, dass man ihnen zuhört, dass man ihre Ideen versteht oder noch verbessert durch Input, dass das dem Menschen gut tut, dass er rausgeht. Und wir haben bei Drehs und Sommers, weil das Witz ist, muss ich unbedingt loswerden, da kamen wirklich 50% der befragten Kunden bei uns in München und in Leipzig war das, kamen zu dem Schluss, dass sie am Abend mit mehr Energie rausgehen aus dem Büro, als sie morgens reingekommen sind. Das ist ja eigentlich pervers. Mhm. Aber das ist die Idee von Selbstverwirklichung im Berufsleben.
Das sind auf jeden Fall sehr gute Indikatoren dafür.
Und das Zweite ist dann, die Firma, die liebt das natürlich in dem Augenblick, wo die Menschen eben nicht ihre Zeit absetzen, sitzen, sondern reinkommen und merken, wir können hier gemeinsam was reißen. Da wird auf jeden Fall mehr Innovation geschehen, weil Innovation heißt, du musst den Mut aufbringen, entweder den Status quo oder noch schlimmer, die Idee deines Chefs, deiner Chefin zu challengen. Und das machst du nicht im Zoom. Das macht keiner im Zoom. Das machst du zwischendurch im Fahrstuhl.
Das ist die digitale Disruption.
So, ne? Und das, deswegen, ich glaube, das ist das Schöne. Das ist vielleicht ein bisschen rosa-rot, aber ich sehe halt, dass der Einzelne viel davon gewinnen kann für sich selbst. Und ausprobieren kann, wie er in die Wirkung am besten hineinkommt und die Firma davon unmittelbar profitiert.
Ich glaube, damit haben wir auch die Frage beantwortet, was ist das Neue daran? Lieber Joachim, wir sind einmal durch das genussvolle Arbeiten gewandert. Ich habe einen sehr schönen Einblick bekommen und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch, was wirklich das FlexOffice oder das Büro der Zukunft ausmacht, warum es dieses Portfolio, den Blumenstrauß an verschiedenen Möglichkeiten braucht. Und ich habe das sehr genossen, das Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank.
Mir geht's gar nicht anders. Herzlichen Dank für den Besuch und fürs Gespräch. Ich glaube, da gibt es eine Menge, was ich noch im Nachhinein in meinem Kopf wälzen mag. Danke dir herzlich fürs Gespräch.
Sehr gerne. So, da bin ich nochmal, um euch auch gebührend Tschüss zu sagen nach diesem wirklich wunderbaren Gespräch hier mit Joachim Gripp. Ich finde dieses Thema, was passiert mit unseren Innenstädten? Wie hängt das mit der Arbeitswelt zusammen? Wie können wir auch Flächen umwidmen, umnutzen? Das ist eine Frage, der haben wir hier noch viel zu wenig Raum gegeben. Es ist, ich gebe es zu, nicht ganz eng an Arbeitskultur, aber ich bemühe ja immer wieder dieses Bild der Mobiles. Die verschiedenen gesellschaftlichen Bälle hängen ja mit einem seidenen Faden verbunden in der Luft. Und wenn man an einem Ball anstößt, kommen die anderen automatisch auch in Bewegung. So verhält es sich auch hier bei dem Zusammenhang zwischen, wie sehen die Städte, die Gemeinden, die Kommunen, unser Wohn- und Arbeitsumfeld aus, hängt unmittelbar mit dem zusammen, wie wir arbeiten. Und auch an dem großen Thema Mobilität. Auch darin werden wir uns dieses Jahr mal ein bisschen verstärkt umschauen. Ihr merkt schon, ich verbinde die Punkte sehr gerne. Connecting the Dots, das ist tatsächlich das, was ich am allerliebsten mag. Und gehe deswegen auch öfter mal hoch mit meinem Ballon, wenn ich auf die Arbeitskultur schaue. Und genau das ist auch ein Thema, was ich in meinen Vorträgen, in meinen Keynotes sehr, sehr oft aufnehme. Also wenn mich Unternehmen buchen für Keynotes, dann immer, weil ich eben diese Übersicht habe aus den vielen Gesprächen und natürlich der Beratungspraxis. Und wenn das für euer Unternehmen, wenn das für eure Konferenz spannend ist, dann schickt mir gerne eine E-Mail unter info@goodwork-salon.de. Der Kalender füllt sich so allmählich für dieses Jahr. Also ich bin auf zahlreichen Veranstaltungen und auch Kundenevents schon vertreten, aber da findet sich sicherlich noch eine Lücke. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich eine Schippe Good Work in euren Kontext reinbringen kann. Also ansonsten, wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.